Mein digitaler Lieblingsort.
Immer häufiger werden Podcasts zu digitalen Lieblingsorten. Menschen greifen zum Mikrofon und sagen ihre Meinung. Sie wollen sich beteiligen und mitmischen. So haben wir uns in dieser Podcast-Folge zum Einstieg erst einmal gefragt, das hat doch ganz viel mit Demokratie zu tun. Was genau eigentlich?
Er gibt Menschen und in unserem Fall als Lehrer den Schülern eine Stimme und sie können sich damit ausdrücken, ihre Meinung kundtun. Es ist heute umso wichtiger, die jungen Menschen an die Demokratie heranzuführen. Ich habe festgestellt, dass der Diskurs ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich habe auch erlebt, dass es populistische Meinungen gibt, wo aber auch die Schüler sehr gut dagegenhalten. Ich glaube, dieser Diskurs, den wir als Jugendliche immer hatten in der Schule, ist heute wieder gefragt wie nie.
Ich höre selber auch sehr gerne Podcasts und ich habe das Gefühl, dass es einfach ein niederschwelligeres Angebot ist, einmal für einen selber, aber auch für die, die Podcasts produzieren. Also man muss nicht so bekannt sein wie Anne Will, um auch vielleicht Erfolg zu haben im Podcast und auch eine weite Reichweite zu haben. Und ich selber bin Lehrerin und ich hoffe, dass einfach meine Schüler dadurch auch ein bisschen mehr Gefühl von Teilhabe bekommen.
Also junge Menschen bekommen im Podcast eine Stimme und können sich ausdrücken, wie sie es sonst vielleicht in der Gesellschaft nicht tun können oder zumindest nicht gehört werden dabei.
Ich finde, dass ein Podcast ein super Medium ist, um Leuten eine Stimme zu geben, weil darauf beruht ja auch eine Demokratie, dass eben jeder seine Meinung frei äußern kann.
Also ich bin 17 Jahre alt und ich würde sagen, dass Podcasts, da die ja jeder veröffentlichen kann, also jeder kann da seine Meinung äußern und kann das der Welt mitteilen und ich finde, das trägt auch enorm zur Demokratie bei.
Also ich habe persönlich wenig bis gar keine Erfahrung mit Podcasts, aber ich möchte es gern nutzen für Aufklärung. Aufklärung über komplexe psychologische, philosophische, literarische und künstlerische Sachverhalte. Und das hat viel mit Demokratie zu tun, weil Wissen für alle zugänglich werden soll.
In der heutigen Zeit, wo es so viele Möglichkeiten von Podcasts gibt und sich Wissen anzueignen und eine breite Vielfalt von Dingen zu erleben und von unterschiedlichen Meinungen zu erleben, das spiegelt einfach die Vielfalt der Gesellschaft wider. Und die Art und Weise, dass ich mich beteiligen kann, ist auch eine Form von Demokratie.
Also ich habe da eine etwas diversifizierte Meinung dazu, weil wir haben, glaube ich, schon eine Inflation an digitalen Informationen, wo es schon sehr auf den jeweiligen Podcast-Ersteller, Interviewer, Interviewerin ankommt, auch um zum Beispiel nicht einseitige Meinungen stehen zu lassen, als sozusagen Extremdatenmüll, der vielleicht irgendwo auftaucht, sondern der Interviewer müsste zum Beispiel auch geeignet sein, auch die Gegendarstellung in irgendeiner Form mit zu berücksichtigen, also die kritische Stimme.
Ich finde, dass es ein Stück weit zur Internetdemokratie dazu gehört. Jeder kann senden, jeder kann empfangen. Das ist natürlich auch problematisch, je nachdem, was gesendet wird, aber letztendlich gehört es zur Demokratie auch dazu, dass man frei seine Meinung äußern kann und es geht über Podcasten gut.
Es ist aber auch schwierig, weil es bedarf mehr Mühe, wie wenn man jetzt nur weiß, okay, ich schlage das Buch auf oder höre mir den Kanal an, schaue mir den Sender an und da weiß ich, das ist gut. Und das übernehme ich einfach, weil man in der Vielfalt dann auswählen muss.
Also Podcast kann helfen, aber eigentlich kann er auch ein bisschen kritisch gesehen werden. Also ich glaube, durch die ganze Podcasterei werden auch Meinungen sehr laut vertreten und unreflektiert in die Welt geschoben, wo ich denke, da sollte man bei den Schülern zumindest darauf achten, dass sie das reflektieren, dass die gucken, wer erzählt da was und aus welchen Gründen. Also mein Sohn ist schon heftig, also gerade bei dem Israel-Palästina-Konflikt hat er was gerepostet, wo ich dann gesagt habe, hast du dir angeguckt, was der alles so erzählt? Und ja, also und da glaube ich, dass wir Mama ein bisschen unreflektiert, alles was so durch den Äther kommt, weil wir sind ja anders gewöhnt, ist irgendwie ja wahr.
Reflektiert und kritisch durch die digitale Welt, also zum Beispiel mithilfe von Podcasts. Und jetzt aber ran ans Mikro zu einer neuen spannenden Folge von digitalen Lieblingsorten. Unsere Umwelt schützen, speziell den Wald, das geht digital vernetzt ganz einfach, zum Beispiel beim Bergwaldprojekt. Thema Gesundheit und Sport, die Sport-App Strava, die Menschen motiviert, aktiv und fit zu bleiben. Die eigene Website gestalten mit WordPress, eine Software, die keine großen Vorkenntnisse braucht. Wissenschaft vernetzt, das ist ResearchGate, ein soziales Netzwerk für Forschende. Ihr wollt mehr wissen? Dann einfach reinhören.
WordPress, ein Tool zum Webseiten bauen. Ich habe neulich probiert, eine Website für meine Hochzeit zu bauen und habe lange gesucht, bis ich was Gutes gefunden habe. Micha kennt sich da besser aus. Er hat unter anderem für seine Band Nevermind schon eine Website gebaut und er kann uns das Tool WordPress vorstellen. Micha, was ist WordPress?
WordPress ist letztendlich eine Software, die ich auf den Webserver hochladen kann und mit dem ich dann die Inhalte auf meiner Webseite managen kann, ein sogenanntes Content-Management-System.
Ist WordPress kompliziert? Muss man programmieren können, um damit eine Website zu bauen?
Das ist gerade das Tolle an WordPress, es ist sehr einfach, man muss dafür nicht programmieren können. Wenn man ein bisschen programmieren kann, kann man die Funktionalitäten ausbauen und nutzen, aber es ist definitiv nicht notwendig, dass man programmieren kann. Es ist sehr niederschwellig, das Interface zum Benutzen dieses Programms orientiert sich an den ganz normalen Webseiten, wie man sie auch sonst hat. Das ist sehr einfach.
Kannst du uns einfach mal beschreiben, wie würdest du so eine Website bauen? Was machst du dafür?
Zuerst würde ich die Software auf meinem Server installieren. Entweder ich kann ihn quasi selbst hosten, indem ich bei einem Online-Anbieter Geld bezahle, um da eine Webseite zu betreiben. Oder ich habe auch die Möglichkeit, das bei WordPress selbst hosten zu lassen. Dann ist es kostenlos mit eingeschränkten Funktionen. Wenn ich das Programm installiert habe, kann ich dann mir ein Theme auswählen, nennt sich das, also ein Design mit einigen Beispielinhalten, die schon drauf sind, und kann diese Inhalte dann so modifizieren zu dem Thema, das mir eben auf dem Herzen liegt.
Und das heißt, du kannst dann Texte einfügen, Bilder oder was kannst du noch einfügen?
Es gibt da verschiedene Inhaltstypen, die genannten Texte, Bilder. Ich kann Videos hochladen, Audios, also da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Und du hast auch erzählt, dass man einen Online-Shop damit betreiben könnte. Wie wäre das denn mit dem Datenschutz? Da haben ja viele Leute Angst, was mit den eigenen Daten passiert.
Grundsätzlich kann ich ja, wenn ich dieses WordPress selbst hoste, zahle ich ja dafür und bin dann auf den Datenschutz meines Webhosters angewiesen. Wenn ich mir da einen in Deutschland oder in der EU auswähle, dann entspricht es den europäischen Datenschutzrichtlinien. Man muss natürlich darauf achten, dass man solche Sachen wie Impressum und Disclaimer und sowas, was alles vorgegeben ist, dass man die eben auf seiner Webseite auch hat. Das ist wichtig, das muss man wirklich beachten. Ansonsten ist das Thema relativ einfach.
Okay, vielen Dank. Vielleicht baue ich meine nächste Website dann auch mit WordPress. Danke dir.
Dein digitaler Lieblingsort ist das Bergwaldprojekt, liebe Lina, wo es um Umweltschutz für den Wald geht und darum, dass sich jeder und jede beteiligen kann. Was ist denn das genau?
Ja, das Bergwaldprojekt ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in den 80er Jahren gegründet hat und dem Umweltschutz verschrieben hat. Es ist eine Webseite, die Wochenprojekte organisiert. Das heißt, man kann sich dort anmelden und eben von Montag bis Freitag arbeiten. Und es sind immer verschiedene Projekte in ganz Deutschland, von Amrum bis in die Alpen, verschiedene Inhalte quasi, wo man sich für den Umweltschutz engagieren kann.
Das heißt, ich brauche eine Woche Zeit, wenn ich mich da engagieren möchte. Und was ist zum Beispiel konkret machbar und möglich in der Woche?
Also vor allem geht es um Aufforstung, aber auch Renaturierung von Mooren. Aber ich gehe jetzt mal ganz konkret auf die Aufforstung ein. Das bedeutet, wir haben kleine Setzlinge. Also wir streuen da keine Samen in die Erde, weil das wäre nicht besonders effektiv, sondern es sind kleine Setzlinge, die wir konkret eingraben in die Erde und die dann den Mischwald unterstützen sollen, weil die Monokulturen, die wir die letzten Jahrzehnte hatten, eben gerade im Wandel des Klimas besonders beansprucht sind und besonders gefährdet für Waldbrand etc. Deswegen setzt man sich für die Entstehung neuen Mischwaldes ein und kann da eben konkret seinen Beitrag leisten.
Das heißt, ich bin gefordert, da mitzuarbeiten und kann meinen eigenen Beitrag erleben. Wen würde ich denn da antreffen? Wer macht denn bei solchen Projekten mit?
Also es sind ja immer so um die 20 Teilnehmer, von jung bis alt, also alle, die sich noch zutrauen, ein paar Stunden im Wald zu arbeiten, weil körperlich ist es, aber ich finde das auch wieder den positiven Aspekt, weil wenn man dann abends am Lagerfeuer sitzt, geschafft vom Tag, dann fühlt man sich schon richtig gut. Also das ist auch eine eigene, persönliche, gute Erfahrung.
Und was kostet es mich? Oder vielleicht kriege ich sogar Geld, wenn ich mitarbeite?
Nee, also das, was man kriegt, ist ein gutes Gefühl der Teilhabe, aber es kostet mich auch nichts. Und das Bergwaldprojekt hat zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Bahn. Das heißt, egal, wenn ich jetzt von Bayern nach Amrum fahre mit der Bahn, kostet es mich höchstens 50 Euro mit dem ICE. Das ist, wie gesagt, organisiert, so dass man auch vor allem mit der Bahn anreist im Sinne des Umweltschutzes und nicht mit dem Auto.
Das Bergwaldprojekt ist ja was ganz Handfestes, Analoges. Wie kommt es, dass du das jetzt als deinen digitalen Lieblingsort vorstellst?
Also für mich hat es vor allem den Aspekt, dass das World Wide Web im Sinne der Vernetzung einfach extrem viel verändert hat die letzten Jahrzehnte, denn noch vor 40 Jahren wäre es für mich eine große Frage gewesen, wie komme ich an so einen Ort? Wie komme ich an Menschen, die das organisieren? Wie kann ich mich gut informieren? Also ich hätte nicht das Telefonbuch aufschlagen können, um das Bergwaldprojekt zu finden. Das heißt, hier sind ganz neue Möglichkeiten entstanden, die auch im Sinne der Demokratie und des Umweltschutzes einfach fortschrittlich sind.
Hier ist Social Media gesund. Strava. Wie eine Sport-App Menschen motiviert, aktiv und fit zu bleiben. Finn Braun ist ein aktiver Strava-Nutzer und erzählt uns heute mehr darüber. Finn, was genau kann man sich unter der App Strava vorstellen?
Ja, also Strava kann man sich praktisch wie Instagram vom Konzept so vorstellen, nur eben für Sportler. Also man kann selber Beiträge formulieren, also seine Aktivitäten, die man sportlich macht, egal in welcher Sportart, kann man aufzeichnen und dann einen Beitrag mit Bildern auch zum Beispiel erstellen und aber auch eben die Beiträge von anderen Leuten sehen und auch andere Leute abonnieren oder selber Abonnenten sammeln und auch direkt Nachrichten mit den anderen Sportlern und Athleten formulieren. Also da gibt es eigentlich eine richtig große Bandbreite auf jeden Fall.
Das heißt, du erstellst dann auch selber Beiträge, oder?
Genau, ich nehme mein Training meistens mit meiner GPS-Uhr auf und formuliere dann eben Beiträge. Ich mache da Überschriften, gebe einen kleinen Kommentar, wie ist das Training gelaufen, was habe ich trainiert, in welcher Länge, Intensität, wie habe ich mich davor oder danach ernährt oder auch gerade die Wettkämpfe. Da ist es auch für mich ja dann ganz gut, auch als Protokoll das so zu haben und auch im Rückblick dann zu schauen, wie mein Training gelaufen ist über die Monate hinweg.
Wie oft lädst du dann dort etwas hoch?
Also ich trainiere, dass ich Triathlon mache, in höheren Phasen trainiere ich teilweise 7 bis 8 Mal die Woche. Je nachdem, wie viel ich trainiere, variiert dann auch die Anzahl meiner Beiträge.
Du schaust dir dann sicher auch Beiträge von anderen Sportlern an. Inwiefern motiviert dich das Sehen von anderen Aktivitäten, dann selber Sport zu machen?
Naja, also das ist auf jeden Fall ziemlich motivierend für mich, gerade auch, da ich Profis folge, nicht nur meinen Freunden. Und wenn ich da teilweise sehe, wo so die Messlatte bei den Profis hängt, wie viel man da auch trainiert und was es auch wirklich braucht, um ein Profi zu sein, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel im Leben, aber trotzdem zeigt mir das, welche harte Arbeit hinter auch richtig guten Zeiten, zum Beispiel gerade im Laufen oder im Radfahren, steckt. Und das motiviert mich dann persönlich natürlich, wenn ich sehe, dass ein Profi wirklich wieder, keine Ahnung, 2 Stunden lang richtig krass trainiert hat und auch coole Bilder mit cooler Ausrüstung dann gepostet hat, dann motiviert es einen auch, selbst wenn schlechtes Wetter ist, dann geht man auch mit einer besseren Grundeinstellung an die Sache ran. Das ist für mich sehr wichtig.
Also wie man sehen kann, ist Strava eine tolle Möglichkeit, aktiv und motiviert zu bleiben und sich gerade als Sportler mit anderen Athleten zu vernetzen und sich gegenseitig anzutreiben.
Entspannung am Sonntagmorgen sieht für jeden anders aus, ist aber trotzdem ein wichtiges Thema. Ich habe heute Georg Tetmeier hier im Studio. Wie sieht bei Ihnen Entspannung am Sonntagmorgen aus?
Ja, meine Frau und ich frühstücken gemütlich und hören dabei klassische Musik, die Kantate in SWR 2. Und nach dem Frühstück und nach der Musik gibt es auch noch ein bisschen Geistesfutter. Da hören wir dann sehr gerne SWR 2 Wissen Aula. Und darin geht es um Vorträge und Interviews zu allgemeinen gesellschaftlichen und auch zu literarischen und philosophischen Themen.
Sie sind noch Lehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte, Ethik und Philosophie, also gesellschaftswissenschaftliche Fächer. Diese Sendung SWR 2 Wissen Aula, bildet die grundsätzlich alle wissenschaftlichen Themen ab?
Ja, unbedingt. Also das geht von der künstlichen Intelligenz über philosophische Fragen bis hin zur Astronomie und deren Bedeutung für unsere Gegenwart. Tatsächlich alle Felder werden abgedeckt und das ist das Interessante und Entspannende.
Können Sie uns kurz sagen, inwieweit diese Themen in der Tiefe behandelt werden, wie die Themen aufbereitet werden, wie man sich dem Thema nähern kann?
Also die Sendung dauert 30 Minuten von 9.30 Uhr bis 10 Uhr und kann verschiedene Formen haben. Es sind Interviews mit Wissenschaftlern, wie zum Beispiel dem Biografen Markus Wilaschek, der über Immanuel Kant geschrieben hat, oder auch eigene Vorträge, zum Beispiel von Naturwissenschaftlern über das James-Webb-Teleskop. Und Ähnliches. Es kann ganz unterschiedliche Formen haben und das macht es auch so unterhaltsam bei allem intellektuellen Anspruch.
Wer, denken Sie, ist das Zielpublikum für diese Sendung?
Sicher Leute, die eben SWR 2 hören, das heißt klassisches Bildungsbürgertum. Aber die Inhalte werden so allgemeinverständlich präsentiert und auch so erfrischend aufbereitet, dass wirklich jeder zuhören kann.
Konnten Sie in Ihrer langjährigen Tätigkeit als Lehrer diese Sendungen, die ja als Podcast auch zur Verfügung stellen, auch in den Unterricht einbauen?
Ja, ein Interview habe ich direkt mit Schülern behandelt. Da geht es darum, wie sich das Verhältnis von Lehrer zu Schüler jetzt in der Gegenwart ändert. aus instruierenden Lehrern werden mehr und mehr Moderatoren und aus Schülern werden mehr und mehr Lerner, das heißt Wissenskonsumenten.
Also Sie würden sagen, diese Sendung bereichert auf jeden Fall Ihren Horizont?
Unbedingt, ich habe viel gelernt.
Wer kennt die Situation nicht? Man ist in der Natur unterwegs und sieht eine interessante Pflanze und stellt sich die Frage, was ist das für eine Pflanze, wie heißt sie? Gida kann uns heute eine App vorstellen, die uns bei dieser Frage helfen kann. Gida, was für eine App kennst du?
Die Flora Incognita, eine App von der Universität Jena entwickelt und ist für jede Person gedacht, für Laien auch sehr gut zu verwenden.
Okay, und was ist das für eine App? Wie funktioniert die?
Man muss die App natürlich runterladen, auf sein Handy beispielsweise. Und dann besteht die Aufgabe darin, dass man von der Pflanze Fotos macht. Und die App sagt mir, mach ein Foto von der Blüte, mach ein Foto von den Blättern, mach ein Foto von der gesamten Pflanze. Und dann verarbeitet die KI diese Informationen und gibt mir dann mindestens einen Vorschlag für eine Pflanze. Mit der Angabe, zu 97% könnte das zum Beispiel diese eine Pflanze sein, zum Beispiel ein Löwenzahn.
Wie zuverlässig sind denn die Ergebnisse dieser App?
Das Schöne ist ja zum einen, dass eine prozentuale Angabe angeboten wird. Und dann hat man aber noch die Möglichkeit, mit Hilfe von Bildern das Original, was ich vor mir habe, dann zu vergleichen mit Fotos, die in dieser App noch hinterlegt sind, die man dann alle anschauen kann. Meist klappt das sehr gut, finde ich sehr faszinierend. Trotzdem muss man, wie wenn man das Buch auch verwendet, dann entscheiden, könnte es tatsächlich diese Pflanze sein.
Also der eigene Kopf muss auf alle Fälle eingeschaltet bleiben. Wie ist es denn, wenn ich jetzt eine Pflanze sehe und ein Foto davon mache, werden diese Fotos, die ich mache, in der App weiterverwendet als Beispielfoto für die Pflanze oder ist es eine komplett abgeschlossene Datenbank?
Also ich entscheide dann, soll mein Foto verwendet werden oder verworfen werden. Wenn ich sage, okay, ich möchte für diese KI einen Beitrag leisten, dann werden die Fotos verwendet. Man kann dann auch sehen, wo in Deutschland weit die Pflanze zu finden ist beispielsweise. Somit trage ich selber dazu bei, dass diese Information immer vielfältiger wird für diese eine Pflanze.
Okay, das klingt ja sehr spannend. Wo sind denn die Grenzen dieser App?
Ja, zum einen muss man erstmal Empfang haben und dann eben seinen Kopf einschalten, wie du vorher schon gesagt hast. Wenn man keinen Empfang hat, ist es auch nicht schlimm. Man muss dann oder man kann ein Foto machen und dann später, wenn der Empfang wieder da ist, dann danach die Bestimmung vornehmen.
Vielen Dank für die Infos zur App Flora Incognita.
Facebook für Forschende. Eine Community mit eigenen Profilen, die Möglichkeit, Forschungsergebnisse hochzuladen, anderen Forscher zu folgen und Follower zu gewinnen. Das ist das Forschungsportal ResearchGate. Mein heutiger Gast ist Steffen Döring, Forschungsingenieur und Drohnenforscher. Zuerst eine persönliche Frage, was genau macht ein Drohnenforscher?
Ein Drohnenforscher in meinem Fall beschäftigt sich mit dem Einsatz für Drohnen fürs Biomonitoring, sprich für Naturschutz und Aufgaben des Umweltmonitorings.
Zurück zum Thema, was ist ResearchGate genau?
ResearchGate genau ist ein Portal oder eine Webseite, wo man sich registrieren kann, wo man ein Profil bekommt mit seinen Forschungsvorlieben oder Fähigkeiten, wo man eigene Forschungsergebnisse hochladen kann und so der Allgemeinheit verfügbar machen kann, wo man auch Statistiken über das Runterladen seiner Forschungen auch bekommt, wo man Vorschläge bekommt für weitere Forschungen oder wenn man ein Paper runterlädt für weitere Paper in der gleichen Möglichkeit und so weiter.
Gibt es das schon als App?
Das gibt es auch als App, ja.
Welche Vorteile bietet ResearchGate für die Forschende?
Der Vorteil ist, wie gesagt, man kann eigene Forschungsergebnisse einem größeren Publikum verfügbar machen noch oder vor allem auch teilweise kostenlos. Viele Forschungen sind heutzutage Creative Commons, also Open Source Forschungen. Und viele Forschungen werden auch als Preprints hochgeladen, wenn sie sonst sehr teuer wären bei den eigenen Veröffentlichungsmedien. Und so kann sich jeder eigentlich dann auch teilweise kostengünstig eben interessante Forschungen runterladen und durchgucken und sich, wie gesagt, verlinken. Man bekommt Statistiken angezeigt über seine Links und so weiter und so fort. Also es ist ein Vernetzungsportal für Forschungsinteressierte. Muss ich auch nicht registrieren, sondern man kann auch einfach nur durchposten.
Ist ResearchGate nur für Forschende oder auch für andere Personengruppen geeignet?
Im Prinzip für jeden, der Recherche betreibt im naturwissenschaftlichen oder auch medizinischen, computerwissenschaftlichen, medialen oder sonstigen Kontext. Das heißt auch für Schüler, Studierende und so weiter. Also jeder, der genauso wie bei Google Scholar oder Wikipedia oder sonst wo guckt, kann auch in ResearchGate Stichworte eingeben und einfach seine Recherche betreiben.
ResearchGate, das Facebook für Forschende, das Forschungsportal. Mein Gast war heute Stefan Döring. Vielen herzlichen Dank.
Ich nehme mit, dass ich sehr viele wertvolle Inputs bekommen habe bezüglich technischer Möglichkeiten, welche Tipps es gibt, welche Programme.
Ja, ich bin sehr motiviert und das liegt vor allem an dem schnellen Erfolgserlebnis. Also dass auch bei 3 Minuten und man hat es erst 1-2 Mal ausprobiert, am Ende was steht, wo man so ein bisschen stolz sich fühlt und denkt, ah, da habe ich was geschaffen.
Also mich hat es fasziniert, gerade was KI auch in den Schnittprogrammen alles jetzt schon so drauf hat und ja, was da schon so für Möglichkeiten gibt, auch für den kleinen Podcaster.
Ich bin Chemie- und Biologie- und Techniklehrerin und könnte mir sehr gut vorstellen, das in meinem Unterricht einzubauen, beispielsweise in Chemie ein trockenes Thema auf diese Weise etwas aufzupäppeln.
Sind Sie neugierig geworden? Alle Links zum Nachsurfen sind auf unserer Podcast-Seite oder unter der Hashtag Mein digitaler Lieblingsort zu finden. Was sind Ihre digitalen Lieblingsorte?